Also muss ich sagen, allen ein Köln Alaf.
Erster FC Köln. Der Podcast.
Nicht nur Poldi wünscht ein Kölle Alaf, hier wenige Tage vor der Jeckenzeit, vor Weiberfastnacht. Ich wünsche auch ein Alaf zur neuesten Episode des offiziellen Podcasts hier beim 1. FC Köln. Ich bin Nikolas Verhoeven und ich freue mich, dass wir heute ein kleineres Jubiläum feiern. Folge 10 ist heute soweit. Eine runde Zahl. Entsprechend mussten wir auch dafür sorgen, dass ein entsprechender Gast heute da ist. Nach Poldi war auch die Messlatte recht hoch, aber ich freue mich sehr über jemanden, der nicht nur aufgrund der eben angesprochenen Jeckenzeit hier perfekt reinpasst, sondern jemand, der Köln über die Landesgrenzen hinaus sehr gut repräsentiert. Wie kommt ein Zweiter, würde ich fast sagen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr in das Kölsch abdrifte. Du darfst das aber gern machen. Tag, schön, dass du da bist, Henning Krautmacher.
Ich freue mich auch. Das war ein endlos langer Satz und ja, ich durfte das indikativ hören. Schade, dass ich nur die 11 erwischt habe, die 10 erwischt habe. Ich hätte die Version 11 hier gerne bedient, jetzt in der Fastelovenszeit. Aber alles fein. Schade übrigens, dass du nur ein Alaf übrigens hat. Ich hätte dreimal von der Hetze Kölle, Alaf, FC, Alaf und Poldi, Alaf, Prinz Poldi.
Großartig, Henning. So können wir in die Folge starten. Und auch wenn es vielleicht die 10. ist, können wir die 11 hier mit unterbringen. Dazu geht's hier knallhart, traditionsreich in die erste Rubrik.
Die Startelf.
Da sind wir mit der 11. Was könnte denn die 11 zum Start sein? Irgendeine Idee?
Erstmal finde ich gut, dass der Fußball die heilige Zahl 11 Kölns aufgegriffen hat. 11.000 Jungfrauen, 11 spielt ja nur wirklich eine wichtige Rolle. Kennst du die Herkunft von 11?
Ja, sicherlich.
ELF, Egalité, Liberté, Fraternité. In Köln wird es mit 2 F geschrieben, also Egalité, Legalité, Fraternité, Festkomitee.
Alaf.
Ich sage mal, das war eine karnevalistische Sendung heute. Heute. Die 11 Spieler, 11 Freunde müsst ihr sein. Du willst von mir jetzt sicherlich keine Startaufstellung wissen. Dazu würde bei mir nicht reichen, weil ich bin Namenslegastheniker.
Das ist nicht schlimm. Es geht um 11 schnelle Entweder-Oder-Fragen zum Einstieg. Okay. Das heißt, ich nenne dir 2 Namen, 2 Extreme und du entscheidest dich für eine der beiden Seiten.
Da bin ich jetzt gespannt, was aus meinem Hirn da rauskommt.
Henning oder Krauti?
Henning.
Singen oder malen?
Beides.
Blutwursch, Kölsch oder lecker Mädchen?
Alle drei.
Alle drei? Geht nur in der Kombination,
sagst du. Geht nur in der Kombi, genau.
Ein Konzert, lieber Lanxess Arena oder Rhein-Energie-Stadion?
Das kommt ganz darauf an, beides kann schön sein. Und dann fehlt dann in diesem Angebot noch die ganz kleine Version bei der Oma Gätzmanns im Wohnzimmer. Das würde auch einen gewissen Reiz haben.
Da kannst du dich nicht entscheiden für eine der Seiten?
Nein, ich habe alles ja bedient und muss die Gefühle oder das, was man da erlebt, ist natürlich etwas anderes, aber man kann das nicht in eine Waagschale legen. Das ist eben was anderes. Mein letztes Konzert mit den Hönern war in Wacken, was ja nur was ganz Besonderes. Das ist quasi noch Stadion nochmal hoch 2. Das war ganz, ganz toll. Aber deswegen kann ich ja so ein Wohnzimmerkonzert oder auch eins in der Arena oder aber im Jürzenich oder wo auch immer in dieser Welt deswegen nicht verteufeln oder sagen, das war schlechter oder besser oder sonst was. Nee. Jedes Ding hat seine eigene Qualität.
Najot, Bühne oder Studio?
Definitiv die Bühne, live, raus damit, ja klar.
Huhn oder Geißbock?
Auch hier schlagen 2 Seelen in meiner Brust. Natürlich ist der Geißbock ganz, ganz wichtig, weil er als Symbolfigur da steht. Das Huhn als Symbolfigur, das haben die Franzosen ja für sich schon aufgenommen. Nein, also dann schon eher der Geißbock.
Die Höhner sind ja anfangs auch in ihren Hühnerkostümen aufgelaufen, da warst du aber schon nicht mehr mit, beziehungsweise da warst du noch nicht da.
Nein, das war auch Gott sei Dank gut so.
Machen wir Vega, FC gucken im Stadion oder auf der Couch?
mir war es ja jahrzehntelang nicht vergönnt, im Stadion gucken zu können, weil wir immer Objück waren. Wir waren ja immer mit der Band unterwegs, im Karneval sowieso, aber Wochenende, ne, ist ja ganz klar. Also nur in Ausnahmefällen konnte ich im Stadion dabei sein, und die Atmosphäre im Stadion ist einfach nicht zu ersetzen. Also das Wohnzimmer, Fernseh gucken, ist kann nur der Ersatz sein, um Gottes Willen überhaupt gucken zu können.
Toni Polster oder Dirk Lottner?
Dirk Lottner, wir sind persönlich befreundet.
Ewald Lienen oder Christoph Daum?
Christoph Daum, wir sind persönlich befreundet.
Mensch, du kennst Jans Kölle. Nebenjob, Henning Krautmacher als Trainer oder als Stadionsprecher?
Na du, letzteres, ja wohl logisch. Die Schwarzschnüsse müsst ihr dann herhalten.
Und zum Abschluss, Schnäuzer oder kein Schnäuzer?
Naja, die Frage habe ich mir ja unlängst gestellt und dachte, ich könne mich vom Schnäuzer trennen. Das war dann gleich ein bundesweites Thema, ein heller Aufruhr. Und dann musste ich ihn mir ja ankleben, weil ich meine Abschiedsshows noch spielen wollte und musste. Und ich hätte ja gar nicht ohne Schnäuzer auf die Bühne oder ins Zirkus rund treten dürfen. Und irgendwann waren die Unkenrufe so laut und auch meine Frau hat gesagt, weißt du was, Junge, lass dir den Schnäuzer wieder wachsen, so hast du mir auch besser gefallen. Also er ist wieder da, die Welt kann sich beruhigen.
Ich habe schon wirklich gedacht, das war so ein Aufschrei. Ich meine, die Kölschen Gazetten, da geht's ja schon hauptsächlich ums Wohl und Leid des ersten FC Köln. Aber ein Thema war da offensichtlich noch wichtiger. Das war der Bart des Henning Krautmacher.
Ja, ich muss mich dafür auch entschuldigen. Das war ja furchtbar eigentlich. Also ob es wirklich nichts Wichtigeres mehr in der Welt gibt. Da tobt da hier ganz in unserer Nähe in der Ukraine ein Krieg und im Nahen Osten. Und es gibt so viele Probleme auf der Welt, auch auf politischer Ebene. Und da berichten die Medien über einen abrasierten Schnäuzer. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Aber so ist nun mal der Boulevard.
Wie ist das denn? Du warst ja selber Journalist in deiner beruflichen Anfangszeit, will ich sagen. Hast sogar noch ein paar mehr Jobs bekleidet. Beim Leverkusener Anzeigenblatt warst du Journalist, ne? Kannst du da so ein bisschen verstehen, wo diese Berichterstattung herkommt?
Ja, natürlich, man hat ja immer mehrere Sichtmöglichkeiten, wie man von außen drauf guckt. Und ich glaube, ich muss niemandem die Gesetzmäßigkeiten des Boulevards erklären. Ob es die Zeitung meist mit großem rotem Etikett und weißen Buchstaben, mit vier Buchstaben oder auch ein paar mehr ist. Oder ob es diese sogenannte Yellow Press ist. Die haben alle ihren eigenen Stil. Aber es geht im Journalismus immer darum, die neueste Sensationsmeldung zu verbreiten. Das war in meinem Job als Redakteur von eben diesem Anzeigenblatt nicht anders. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, es wird sich nur verlagern. Und Social Media, sei es gedankt, wird der Print über kurz oder lang in dieser Form keinen Bestand mehr haben. Was die Inhalte angeht, müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, ich habe in meiner Zeit als Chefredakteur von der LI auch meine Schlagzeilen gesucht. Nur, naja, wenn es nachher egal ist, welche Menschen betroffen sind und ob die darunter leiden und die Familienangehörigen, da hört es bei mir immer auf. Das finde ich immer, wenn es so ohne Rücksicht auf Verluste dann abgeht, wie es der Boulevard gerne mal macht, das ist dann immer schade, wie ich finde. Fair Play, dann ist alles in Ordnung. Und ich meine, Menschen wie ich, die auch davon leben oder gelebt haben, muss man so sagen, in meiner aktiven Zeit als Musiker, auch von der Schlagzeile gelebt haben, die dürfen sich nicht beklagen. Wenn sie auch mal in die Schlagzeilen geraten, wie damals bei meiner Trennung von meiner ersten Frau, das war schon eine Schlammschlacht. Das fand ich nicht so ganz so toll. Aber damit muss man dann auch leben und damit umgehen.
Hätte es denn in einer alternativen Welt sein können, dass du Journalist geblieben wärst und hier jeden Tag vom Geißbock heim berichtet hättest hier über den 1. FC Köln?
Das war durchaus der Plan. Ich bin ja zum Journalismus gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe immer einen anständigen Beruf gelernt und dann ergab sich das einfach, dass diese Position des leitenden Redakteurs anbot. Und ich habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und war noch nicht bei den Höhnern. Und ich wäre wahrscheinlich Journalist geblieben, weil der Job hat mir einen Riesenspaß gemacht. Der war sehr zeitaufwendig. Ich habe da mitunter auch 14, 16 Stunden gearbeitet. Danach bei den Hörnern auch. Also insofern hat sich zeitlich eigentlich nichts verändert. Ich wäre, wenn die Musik nicht so erfolgreich weitergelaufen wäre, wäre ich wahrscheinlich heute noch Journalist, ja.
Du hast noch ein paar mehr Sachen Ausgeübt, habe ich gerade schon gesagt. Das heißt, du warst in deinen Anfangsjahren mal Schauwerbegestalter, hast du die Ausbildung gemacht, richtig?
Schmücker, Dekorateur, genau.
Richtig, genau. Jetzt muss ich nachschauen, was hatten wir noch?
Ach, du hast das nicht alles auswendig gelernt, ne?
Eigentlich habe ich es auswendig gelernt, aber offensichtlich ist der Kopf zu sehr im Podcast drin. Dekorateur hast du gelernt, du warst DJ noch bevor du dann aufgetreten bist auf den Bühnen. Hilf mir, was hast du noch gemacht?
Ja, es gibt ja auch diesen eigentlichen Berufswunsch, den ich aber nicht zu Ende gebracht habe. Das ist die sogenannte Heilpädagogik. Das war immer mein großes Ziel, weil Musik habe ich schon von klein auf gemacht, also klein auf angemacht. Ich habe also den klassischen Weg beschritten, Orff'sche Instrumente, also als kleiner Junge noch vor der Grundschule, dann Blockflöte, später Akkordeon, dann Schülerband, erst nur, noch nicht im Stimmbruch, aber schon Sänger. Dazu kam dann so ein bisschen Bass, bisschen Gitarre, ganz kleines bisschen Schlagzeug. Dann die Ausbildung zum Schauwerbegestalter. Da geht einher auch eine Ausbildung im künstlerischen Bereich. Also man muss verschiedene Drucktechniken kennenlernen. Man lernt auch ein bisschen was von der Malerei. Und mein Abitur habe ich auch in Kunst gemacht, Fachrichtung Kunst. Also da lag nahe, sich für dieses Berufsbild zu interessieren, insbesondere jungen Menschen, die vielleicht so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten sind, schwer erziehbar sind, mit Stilmitteln oder Hilfsmitteln der Kunst und der Musik zu therapieren. Das war mein großes Ziel. Und das habe ich auch angefangen. Aber ich war einer von denen, die so ganz, ganz früh Papa geworden sind. Ich habe mit 20 schon geheiratet und dann kam auch schon bald unser erstes Kind und dann wurde das alles hinfällig und ja, der Rest ist Geschichte. Dann ja, habe ich ein bisschen noch als Journalist gearbeitet und dann hat mich die Musik wieder eingeholt.
Du sagtest schon 16 Stunden Arbeitstage, egal in welchem Job, kann man sagen. Hast du manchmal Müßiggang oder mal nichts zu tun, Langeweile vielleicht sogar?
Nein, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Junge, du musst lernen, Maß zu halten. Ich konnte nämlich nie Maß halten. Immer alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, war immer in irgendeiner Form exzessiv. Ich habe ja auch mal geraucht. Und wenn der Henning raucht, dann raucht er richtig. Ich habe 60 Stück am Tag geraucht. Und ich war auch mal so ein ganz eifriger Kölschtrinker. Und wenn ich Kölsch trinke, dann trinke ich nicht einen Kölsch. Dann war ich dann aber auch in der Situation mit Freunden zusammen, auch mal an der Theke. Und dann waren das auch mal 15 oder 20 Kölsch. Klingt für den einen oder vielleicht jetzt wenig und für andere wieder vielleicht auch sehr viel. Ich finde 20 Kölsch heute sehr viel. Also auch was meine Beschäftigungen anging, da habe ich immer Vollgas gegeben.
Jetzt läuft gerade die Session auf Hochtouren, das heißt deine Ex-Kollegen ja, wandern von Bühne zu Bühne, fahren von Gig zu Gig. Kribbelt's da manchmal bei dir auch in den Fingern oder in den Stimmbändern, dass du da jetzt gegenüber ein bisschen weniger vielleicht zu tun?
Ich denke mir, dass viele Menschen genau das so erwartet haben, dass es in mir brodeln werden wird, wenn ich denn endlich mal aufhöre. Und es ist ja alles anders gekommen, als es jemals geplant war. Es war in der Tat geplant, dass ich Ende 22 in den wohlverdienten Ruhestand gehe. Ich bin ja dann ganze 2 Monate früher gegangen wegen der Krebserkrankung meiner Frau und habe dann wirklich 15 Monate, muss man sagen, an ihrer Seite gesessen, davon 153 Tage in irgendwelchen Krankenhäusern, nicht nur Händchen haltend, aber immer am Bett gesessen. Ich war auch in der Reha mit dabei, wir haben uns da ein Zimmer geteilt. Ich habe sie einfach nicht alleine lassen wollen, weil das hätte ich selber nicht ausgehalten. Und genau diese Zeit hat mich von allem, aber wirklich von allem, was auf dieser Welt passiert ist, ferngehalten und abgelenkt. Insofern hatte ich ja keine Zeit, darüber nachzudenken, was geht denn jetzt in dir vor, während die anderen da auf der Bühne stehen. Was mich aber beruhigt hat, ist, dass ich meinen Nachfolger, den Patrick Lück, mehr als ein Jahr immer an der Seite hatte und mit ihm viel austauschen konnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihm den Job beigebracht habe. Das war überhaupt nicht nötig. Der Mann kann das aus dem FF. Der kam ja auch nicht unerfahren zu uns. Ich war nur froh, dass wir eben diese lange Zeit gemeinsam haben, Schulter an Schulter miteinander verbracht haben und konnte eigentlich beruhigt davon ausgehen, dass der sein Ding macht und die Band mit ihm gemeinsam dann auch erfolgreich sein wird. Denn das war der große Plan, dass unsere Babys, unsere Lieder nach 50 Jahren weitergesungen werden, weiterleben und natürlich noch ein paar Geschwister kriegen, dass die Jungs also noch neue Songs dazu schreiben. Wenn du, weißt du, der Hit ist ja immer die Ausnahme. Der Flop ist die Regel. Und wenn du ein paar Hits hast und einer der Hits ist in der Tat tatsächlich die Hymne für den ersten FC Köln, dann ist eine unfassbare Glückssache. Die Melodie ist ja ein uraltes Lied, ein sogenanntes Traditional, kommt aus dem schottischen Loch Lomond. Und ich kannte diesen Song von meinen Zeiten in Irland. Ich bin großer Irland-Fan und Freund und habe den von Opern und Sängern und Tenören gehört und irgendwann mal auch die Version von Runrig. Und dann kam dieser Text dazu, den ich gemeinsam mit den Höhnern geschrieben habe. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, dass Text und Musik heiraten. Ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes. Das muss miteinander passen, die Chemie muss stimmen. Und so etwas bewahrheitet sich immer nur dann, wenn die Menschen, die es angeht, die das Lied hören und vielleicht weiterverbreiten sollen, das auch annehmen. Und das haben die Fans des ersten FC Köln und der Verein auch getan. Und deswegen zählt dieser Song immer noch zu den beliebteren oder fast zum beliebtesten zur Fanhymne in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein tolles Gefühl und das möchtest du auch bewahren. Und wenn du in Rente gehst, guckst du dann sehr beruhigt auf das, was nach dir geschieht. Und deswegen kann ich damit super umgehen. Ich beobachte natürlich, was meine Kollegen machen und habe überhaupt keinen Drang, jetzt unbedingt nochmal wieder mit auf die Bühne zu müssen, weil ich weiß, es läuft doch wunderbar.
Man muss ja trotzdem ergänzend dazu sagen, es heißt Rente, aber ein Henning Krautmacher ruht nicht. Du bist Schauspieler, du machst jetzt im eigens für Köln komponierten Musical Himmel und Kölle, hast eine Rolle, du bist mit dem ZDF unterwegs, drehst, ich weiß gar nicht, ob wir es schon verraten dürfen.
Ja, ja, doch.
Darf man schon verraten. Also du bist weit weg von Rente, Füße hochlegen, sondern immer umtriebig.
Ja, das wird auch sicherlich so bleiben. Das finde ich auch richtig und wichtig so. Ich sehe es an meiner Mutter, die jetzt im Mai 97 Jahre alt wird. Wenn meine Mutter nicht so umtriebig wäre und ihren Kopf klar hält und sich immer wieder geistig beschäftigt, die hat also bis zu ihrem 95. Lebensjahr immer noch getanzt. Da muss man sich nämlich die Schritte merken, die man geht. Die war immer noch in ihrer Gesangsgruppe unterwegs. Sie hat immer noch mit ihren Seniorinnen gemeinsam gesungen. Das ist ganz wichtig und deswegen mache ich das auch. Wobei ich nicht auf die Suche gehe. Die Dinge, die kommen einfach automatisch auf mich zu. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber dieser ZDF-Spielfilm, Andere Eltern wird der heißen, der wahrscheinlich im Spätsommer diesen Jahres ausgestrahlt werden wird, dazu bin ich auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich wusste ja nicht, ob ich das wirklich kann. Ich habe schon so ein paar Spielfilme bedient. Ja, bei Rentnerkops war ich dabei, Bastian Pastewka, aber da habe ich mich selber gespielt. Eine Reihe von anderen Krimis habe ich gespielt. Peter Strom, einen Privatdetektiven. Dann war ich mit Willi Milovic unterwegs und Kommissar Kleefisch. Und viele andere Sachen, die Weltings vom Kölner Hauptbahnhof und was alles gemacht haben. Die Schauspielerei macht Spaß. Ja, Himmel und Kölle ist ein tolles Musical, kann ich nur jedem empfehlen. Läuft ja jetzt auch schon seit 2,5, 3 Jahren. Und immer wieder ist das große, große Stichwort Köln. Also so ein bisschen bin ich auch wohl ein Mensch, den man gerne nach vorne stellt, wenn man über Köln spricht. Und der erste FC Köln kommt auch in allen Belangen immer wieder vor. In dem Musical sowieso, da spielt Prinz Poldi eine wichtige Rolle. Da wird also über Klüngel gesprochen. Wenn einer der Prinz Poldi kennt, dann hätte er jetzt eine Sache, verstehe ich. Also will sagen, ich werde immer was zu tun haben und wenn das mal in einem gewissen Zeitraum nicht der Fall ist, dann fällt mir schon was ein. Ich sage ja immer, ich werde auch noch meinen großen trivialen Roman kreieren. Die Idee ist schon fest verankert in meinem Kopf. Allein die Tatsache, dass ich alles niedergeschrieben habe, das ist noch nicht geschehen. Aber auch hier wird der 1. FC Köln eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Allerdings, so vermessen bin ich, der wird nicht nur in Köln stattfinden, das wird ein weltumspannender Roman werden. Da wird also in aller Herren Länder auf allen Kontinenten was passieren, aber der Ausgangspunkt wird immer Köln sein.
Wie stelle ich mir dich denn bei kreativer Arbeit vor? Bist du in Köln mit Blick auf den Dom, sitzt du im Café, musst du nach Mallorca 2 Wochen, schließt dich ein in eine Kreativstube? Wie arbeitest du kreativ?
Ich arbeite ständig kreativ. Ich habe die meisten Songs für die Höhner oder mit den Höhnern. Wir haben ja immer alles so im großen Familienbetrieb erledigt. Die habe ich beim Sport geschrieben. Sport, also Joggen. Das hat einen gewissen Rhythmus. Und wenn ich dann morgens los bin und war gut drauf, dann also kräftig und war schnellen Fußes unterwegs, dann wurden eher Abtempo-Songs draus. Und wenn ich jetzt müde war und eher so ein bisschen rumgeschlichen bin und ein bisschen kaputt, dann wird eher eine Ballade draus. Dann gibt es noch andere Gelegenheiten, wo du plötzlich unverhofft ein Stichwort geliefert bekommst und da ist es egal, wo du gerade bist, ob du im Urlaub bist oder, also wie du schon sagst, auf Mallorca oder sonst wo auf der Welt oder ob du gerade in der Sauna sitzt. Gelegenheit macht Diebe. Und die Gelegenheiten, die muss man nur sehen und dann beim Shop verpacken und dann was Gutes draus machen. Und ich sag's nochmal, der Hit ist die Ausnahme, der Flop ist die Regel. Man muss ganz, ganz viel Fotos machen, damit eins dabei ist, was super ist. Man muss ganz, ganz viele Texte schreiben und Lieder, Musiken, Melodien komponieren, bis mal eine gute dazwischen ist. Und so geht es allen Künstlern und sicher auch mir.
Heißt das aber, dass du immer einen Block und einen Kugelschreiber dabei hast oder arbeitest du vielleicht auch mit Sprachmemos, wo du schon mal Melodien, Skizzen einsingst oder wie hältst du das dann fest, wenn du so eine Idee hast?
Ich glaube, die Zeit des Notizblocks ist vorbei. Jetzt haben wir alle unser komplettes Leben in der Hosentasche und das ist das Smartphone. Egal welche Marke, die Dinger sind inzwischen so gigantisch groß, was die Speichermöglichkeiten angeht, im großen, großen Gigabereich. Und es ist so schnell erledigt, eben durch Sprachmemo, sich mal eben und nicht nur aufzuschreiben in Worten, sondern auch aufzusingen, wenn es dann auch noch einhergeht mit einer Melodie. Und wenn er das nicht machst, das kennt, glaube ich, jeder. Ne? Es gibt bestimmte Ideen, wenn du die nicht sofort festhältst oder am besten noch schneller in die Tat umsetzt, dann sind sie auf einmal weg. Und das Verrückte ist, man erinnert sich nicht mehr dran, jedenfalls nicht mehr genauso, wie dieser erste Gedanke war. Und deswegen bin ich dankbar, dass es Smartphones gibt. Steve Jobs sei es gedankt. Schon sehr, sehr hilfreich. Und, naja, ist natürlich auch eine große Gefahr, wenn das Ding mal kaputt geht oder wenn du es verlierst, ist ein halbes Leben weg.
Also Steve Jobs ist es zu verdanken, dass es eine FC-Hymne gibt. Kann man das?
Also ich glaube, nein, die ist, glaube ich, noch zu einer Zeit entstanden. Da haben wir wirklich alles noch mit dem Kugelschreiber oder mit dem Bleistift zu Papier gebracht. Das war ja wirklich so in den Anfängen. Die gibt es ja schon mehr als 2 Jahrzehnte.
Ne? 98, ne?
Ja.
Erzähl mir gerne, das interessiert mich total als Fan auch, wie war diese Entstehungsgeschichte des Ganzen? Vom ersten Anruf hat dich der erste FC Köln angerufen und hat gesagt, so Henning, wir brauchen eine Hymne, die vor jedem Spiel läuft. Kam die Idee von euch? Was war so der Urknall der Hymne der offiziellen des ersten FC Köln?
Der erste FC Köln hat bei den Höhnern niemals etwas eingefordert. Die Höhner insbesondere, das muss an der Stelle auch mal gesagt werden, der Drummer der Höhner, einer der Urhöhner, Janus Fröhlich, ich glaube, der ist der größte FC-Fan auf der ganzen Welt. Und die Höhner waren immer FC-affin und haben ja auch eine ganze Reihe von Songs für den FC geschrieben. Unser Hetz schlägt für der FC Köln, unser Bock wird Meister. Damit fing es damals an. Diese Geschichte, die war ja unglaublich. Es ging darum, damals um die deutsche Meisterschaft zu erlangen, musste der erste FC Köln mit einem Thekenmannschaftsergebnis gewinnen, um überhaupt noch als deutscher Meister aus der Saison hervorzugehen. Ich weiß nicht mehr genau die erforderliche Ergebnisse, aber es musste eine 5 sein. 5 zu irgendwie sowas hat er gewonnen und Gladbach hat irgendwie auch noch haushoch verloren, sowas in der Richtung.
Gladbach hat damals 12-0 gegen Borussia Dortmund gewonnen musste der FC, ich glaube, mit 5-0 gewinnen.
Irgendwie aber so war das. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Höhner, die haben solch eine unfassbare Zuversicht gehabt und haben gesagt, pass auf, wir machen das Ding fertig in Eigenregie. Unser Bock ist Meister. Nicht unser Bock wird Meister, sondern unser Bock ist Meister. Bevor der FC Meister war. und sind hingegangen in ein Presswerk und haben das Ding pressen lassen auf eigene Kosten.
Vor Spotify Barz, und Co.
Von Barz und Beyenburg. Davor, ich sage, das ist keine Werbung, weil die Druckerei gibt's glaube ich nicht mehr. Der Markus, sein Sohn, macht die noch. Aber damals haben die Hermi Barz angesprochen und gesagt, hör mal, Hermi, kannst du das Grandcover drucken? Nur zweifarbig, also nicht vierfarbig, ne? Also nur in Rot und Weiß. Schwarz und also zwei Farben. Rot und Schwarz wurde auf weißes Papier gedruckt. Deswegen war Rot-Weiß die Farben des FC.
Da spricht der Schauwerbegestalter aus.
Und du musst dir vorstellen, die haben dann irgendwie 5000 Singles, Vinyl-Singles pressen lassen, haben sich von Hermi Barz 5000 Cover drucken lassen. Aber das war nicht, wie das heute der Fall ist, so ohne weiteres gleich manufaktiert, sondern das kam aus der Druckpresse. Ja, das war ein Bogen Papier. Der musste dann auch irgendwie beschnitten werden. Und dann haben die Jungs mit dem Prittstift, so ein Klebestift, haben die dann die Cover noch von Hand zusammengeklebt. Haben sich am Bonner Verteiler hier an der Autobahnauffahrt getroffen und haben das Material entgegengenommen, nachdem klar war, der FC ist Meister. Noch in derselben Nacht haben die Cover zusammengeklebt mit ihren Ehefrauen. Vor meiner Zeit haben die Vinyl-Schallplatten eingetütet und sind am nächsten Tag mit Bauchladen los, die zu holen haben. Am Bonner Verteiler schon das Ding verkauft. Ich glaube, 5 Mark hat diese Single gekostet. Die waren so euphorisch, das ist der helle Wahnsinn. Und so etwas verbindet natürlich. Wenn du mal so eine Aktion gemacht hast, da kam dann danach, nach unser Bock ist Meister, unser Herz schlägt für der FC Köln, für der EZ Club am Ring. Come on FC. Und ich weiß nicht, was die Höhner alles da, auch zu meiner Zeit dann noch gemacht haben. Bis es dann endlich zu diesem Glücksgriff kam und die Hymne geboren ward. Und das kann man nicht planen. Hat eine Entwicklung genommen und dass selbst die Medien, also die Fernsehanstalten Sky, es nicht weglassen. Man könnte ja jetzt sagen, das haben wir jetzt schon 1000 Mal gesendet. Nee, also es beginnt keine Übertragung, ohne dass das Medium Fernsehen die Südtribüne zeigt und dieses Hallo Ballett, was die Fans da machen, ist aus meiner Sicht großartig. Das ist so unfassbar. Das hat ja auch im Karnevalssaal nachher funktioniert. Erstmal die Schals über dem Kopf und nachher das hat sich einfach entwickelt. Es ist selbstverständlich geworden. Und das ist toll. Und da kann man nur dankbar für sein. Und noch was. Die Hymne, die gehört nicht den Höhnern. Und die gehört auch nicht dem ersten FC Köln. Die gehört den Leuten, die ins Stadion gehen, deren Herz für den FC schlägt und die ihre Hymne, und ich betone nicht auf ihre Hymne, die ihre Hymne singen. Das muss man einfach zulassen. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Also diese Haltung sollte man haben.
Habt ihr denn damals im Entstehungsprozess diesen Druck schon gespürt, dass das irgendwann eine Hymne ist, die deutschlandweit bekannt ist, die ja Menschen aus der Seele spricht, wenn man sich das erstmal vorstellt, zur Aufgabe macht? Da leidest du ja an Erfolgsdruck.
Nein, wenn man sowas unter dem Druck, also ich muss jetzt, das muss jetzt das Ding werden, also das muss jetzt, ich vergleiche das mal, ist immer besser, wenn man in Bildern spricht, in Metaphern. Also du kannst ja auch jemanden, der einen Lottoschein ausfüllt, nicht sagen, also jetzt füllt aber richtig aus. Das geht ja nicht. Was ist denn richtig? Nein, das geht nur Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut. Also das muss aus tiefstem Herzen kommen, das muss ehrlich sein, das muss aus tiefster Überzeugung sein und das darf keine Schere im Kopf geben. Die ist ja auch bekloppt. Die Nummer ist ja völlig bescheuert. Für jemand aus München und Berlin, der sagt, haben die Sinne an, der versteht die ja gar nicht. Ihre Feldrader da, Lippes, Brüm, Eschbech und Paul. Was singen die da? Weißt du, also diese, das besteht ja nur aus Bildern. Aber jeder, der aus diesem Fädel oder aus dieser Stadt oder aus dieser Region kommt, weiß sofort, ich bin es. Und damit haben wir mit wenigen Schlagworten, und das haben wir uns nicht überlegt oder geplant oder nee, sowas, du sitzt da und sagst, ach Mensch, es ist ja schon toll, guck mal, wenn du auf die Tribüne guckst, wo die alle her sind, die Leute, und guck mal, die Kennzeichen, die haben, das ist nicht nur ein Kölner Kennzeichen auf den Parkplätzen. Und so kommst du auf so eine Idee. Es ist eigentlich ganz simpel, aber eigentlich ist ja kein Hauptwort.
lass uns gerne nochmal, bevor wir drüber weitersprechen, ich stand letztes Heimspiel direkt neben der Trainerbank und habe das Ganze mal mitgefilmt und da hören wir jetzt einfach nochmal rein, was das für ein Moment ist, wie wieder Gänsehaut wahr wird. Du merkst anhand des Halls, wie viele Menschen da singen, grölen, das wirklich fühlen. Also das sind 50.000 Leute, die das absolut repräsentieren, was ihr da zu Papier gebracht habt, kann man so sagen.
Auch hier gilt wieder, was wir eingangs von unserem Gespräch ja schon mal haben versucht zu erörtern. Du hast die Frage gestellt, was ist dir lieber, Stadion oder die Arena? Da habe ich dann gesagt, auch das Wohnzimmerkonzert. Das gilt für die 50.000 im Stadion, die diesen Peak nutzen. Geil! Und am Ende kommt er ja nochmal. Aber das funktioniert auch mit 5 Mann irgendwo an der Theke oder im kleinen Kreis, wenn da 5, 6 FC-Fans auf Mallorca, weil sie Urlaub haben und gerade das aktuelle Spiel auf Sky gucken. Das ist das ganz Entscheidende, weil so ein bisschen Kompositionserfahrung und auch Fingerspitzengefühl, richtige Näschen, den Riecher, könnte da ein Hit draus werden, das haben wir ja schon. Aber die Komposition ist einfach eine unglaublich tolle. Sonst hätte sie sich nicht über die Jahrzehnte, ich möchte fast sagen Jahrhunderte durchgesetzt. Aber die Kunst ist es dann, die richtigen Worte an der richtigen Stelle zu setzen. Jetzt haben wir ja nicht den Namen des Vereins erfunden. Der Verein heißt 1. FC Köln oder wie man hier in Mundart sagt, FC Kölle. Jetzt war es die Kunst, die wir uns aber nicht überlegen, wenn wir arbeiten, wenn wir kreativ arbeiten, sondern das hast du einfach im Gefühl. Das ist der richtige Riecher. Und so haben wir nur das große Glück gehabt, diese Melodie zu finden und festzustellen, Mensch, der Singsang von dieser Zeile, mir stand zu dir, FC Köln, der passt ja wie Arsch auf Eimer. Und die Kunst war hier, wirklich 2 Peaks zu schaffen. Einmal dieses FC Kölle. Am Ende nochmal Kölle. Kölle, Kölle. Das bleibt so stark in Erinnerung, ist so ein unfassbarer Ohrwurm. Und ja, wir haben es vielleicht nicht erfunden, vielleicht haben die Höhners nur gefunden. Aber das haben wir nun mal.
Wisst ihr denn noch, wie ihr es gefunden habt? Saßt ihr dann mit der Höhner-Familie zusammen im Tonstudio und habt auf dieses Loch Lomond getextet? Kannst du dich daran noch erinnern?
Nein, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie das alles entstanden ist. Wir sind da nicht immer in einem Raum, wenn es darum geht, kreative Prozesse zum Ende zu bringen. Also auch hier ist der Janus ganz, ganz entscheidend, weil er eben wirklich der FC-Fan schlechthin ist. Ich glaube, es gibt keinen größeren. Nicht nur bei den Höhnern, sondern der leidet auch, wenn der FC immer verliert oder absteigen ist das Schlimmste für ihn.
Er hat auch so einen Wiedererkennungswert. Ich werde das nie vergessen, dass ich beim WM-Finale 2014 in Berlin war, auf der Fanmeile Richtung Brandenburger Tor. Da seid ihr aufgetreten mit Viva Colonia und dann Janus hinten am Schlagzeug mit der Baskenmütze verkehrt rum und vorne drauf das Köln-Wappen.
Ja, klar. Ja, also der Janus ist da ganz, ganz maßgeblich beteiligt dran. Und der ist auch jemand, der piekst einen dann schon mal gerne an und sagt, wir müssen da jetzt mal, wir brauchen da noch, und, ah, das wäre aber doch und so. Und da lasse ich mich dann auch gerne anstecken. Und das ist bei den Hörnern immer so gewesen, es gibt immer so die Texterfraktion und dann die Komponistenfraktion. Das mischt sich, also der Texter muss auch ein bisschen komponieren, oder zumindest komponieren können, und umgekehrt, die Komponisten müssen auch ein bisschen texten können. Hier war es wirklich ein ja, wie so oft ein Gemeinschaftswerk, aber es muss immer einer sich erstmal hinsetzen und sagen, ich fange mal an. Und dann kommt man mit so einem Fragment und dann, meistens waren Peter Werner und ich diejenigen, die sich mit den Texten beschäftigt haben, und wir schreiben dann so ein paar Zeilen auf und dann gehen wir zu den Kollegen und sagen, können wir damit anfangen und so. Und so ist halt eben dazu gekommen, dass wir mit so bescheuerten Zeilen wie ihre Feldradertal Nippes Brüm Eschbechung kamen. Und das war erstmal große Augen. So, hä? Was wollt ihr von uns? Stefan Raab ist ein großer Fan der FC-Hymne. Und der hat mir mal irgendwann gesagt, also, was ihr da kreiert habt, das hätte auch von mir sein können. Das ist so schräg, das ist so Banane. Ihr habt euch da diese Kindlichkeit, nicht Kindigkeit, diese Kindlichkeit, also die Jugend erhalten, einfach aus der Sicht eines Kindes, was völlig unverbraucht, ohne Kalkül, ohne alles. Ein Kind, das einfach nur sagt, boah, toll, guck mal, wo die Menschen alle hierher kommen. Das sind alles Freunde vom ersten, ja, so einfach ist das.
Und ja, die kommen ja von überall. Kannst du dich noch erinnern, wann das Lied zum ersten Mal im Stadion lief? Als Mehlstand zu dir im alten Müngersdorfer über die krachenden Lautsprecher lief.
Ja, das waren noch Zeiten, genau. Ja, das waren vor allem noch Zeiten. Da haben wir unten an der Tartanbahn sogenannte Monitorlautsprecher, die eigentlich nur auf der Bühne zur Beschallung dienten, aufgestellt, weil das waren ja keine Lautsprecher, das waren ja nur so Plastiktüten, so. Also Tüten ist jetzt der falsche Ausdruck. Also
wie so ein Trichter.
Ein Megafon sahen die Dinger aus, nur ein bisschen größer, und die haben einen Frequenzgang, der ist furchtbar. Und da konnte man Musik eigentlich überhaupt nicht übertragen. Der Stadionsprecher hat sich damit immer gut durchgesetzt, weil es immer so ein Keksdosenton war, und deswegen ist bei den Auftritten der Hörner ist dann immer so eine aufwendige Beschallungsanlage aufgestellt worden. Aber ein Stadion ist eben nicht dafür gebaut, Musik zu reproduzieren. Da scheppert und schaltet in allen Ecken. Da gibt es so viele Reflexionsflächen, Wände. Besser ist, wenn da Stoff hängen würde. Das wird den Schall schlucken und nicht widerspiegeln. Wenn du so ein endloses Echo hast, verstehst ja kein Wort. Also ich glaube, bei der ersten Präsentation des Songs hat kein Mensch irgendein Wort verstanden. Die können eigentlich nur die Melodie verinnerlicht haben. Die scheint aber den Menschen gefallen zu haben, und dann hat man sie sich vielleicht dann mal irgendwo im Netz angehört. Damals gab es doch
gar nicht. Gar nicht.
Quatsch, ne, was rede ich denn da?
Ich kann dir sagen, wie man es gelöst hat. Ich habe in unserem Archiv mal ein bisschen gekramt.
Jetzt bin ich gespannt.
Geißbock Echo. 50 Jahre 1. FC Köln, das Traditionsduell am Jubiläumstag. Der 1. FC Köln gegen den Hamburger SV. Und hier sieht man auf Seite 14 unter der Rubrik Neu die neue FC-Hymne. Mir stand zu dir FC Kölle. Und da hat man den Text abgedrückt, der FC-Hymne. Und man sieht dich. Hier steht Höhner-Aufnahmen. Im Januar gingen die Höhner ins Studio. Mit dabei FC-Geschäftsführer Wolfgang Loos. Du und Janus mit Wolfgang Loos am Mikrofon.
Wolfgang Loos, der war sogar im Studio mit dabei, und eine Reihe von anderen auch. Die Cheerleaders waren damals dabei. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Ja, das war hier auf der Aachener Straße im Cornett-Studio. Genau, meine Güte. Und ihr habt dieses Geißbock-Echo, das muss ich mir gleich unbedingt fotografieren. Jetzt ist sie da. Mir stand zu dir, FC Kölle. Die neue FC-Hymne. Der Höhner steht ab Montag in den aber CDs gab es schon, in den CD-Ständern der Musikgeschäfte. Tatsächlich, und der Text ist Wahnsinn. Ob jung oder alt, auf arm oder reich. Ja, das sind auch inhaltlich so diese, naja, Ideale, ne? Also beim FC sind alle gleich. Jung oder alt, arm oder reich. Hier gibt es keinen Standesdünkel und zusammen sind wir stark. Und ich freue mich natürlich darüber, dass im Verlaufe der Jahre oder Jahrzehnte dann aus dieser Hymne heraus auch der ein oder andere Slogan noch übernommen worden ist. Wenn wir einen Schritt weiter wären, würden wir jetzt wahrscheinlich den aktuellen Slogan des 1. FC Köln spürbar anders noch im Song unterbringen, mal umgekehrt. Das wäre es jetzt gewesen. Aber ich glaube, wir haben da tatsächlich auch so ein bisschen die Vereinsgeschichte, zumindest im Wording, in der Wortfindung, so ein kleines Stückchen mitgestaltet. Vielleicht nicht mitbestimmt, aber ein bisschen mitgestaltet. Das ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Das finde ich gut.
Kann man so sagen, diese Hymne und auch die Zeilen davon haben immer wieder den Sprachgebrauch rund um den 1. FC Köln geprägt. Und in der Hymne heißt es ja auch, durch dick und durch dünn, Jan Sejal wohin. Jetzt muss man ja sagen, sportlich aktuell ist es eher etwas dicker als dünner. Und bei uns steht momentan alles unter der Prämisse immer da. Egal, was auch passiert. Also bei uns stehen Mannschaft, Fans, Mitarbeiter, Partner, das Team rund ums Team, alle stehen zusammen. Was bedeutet für dich immer da?
Erstmal sofort immer da ist so etwas wie wieder anpiksen, was der Jan sonst gemacht hat. Ich müsste mich jetzt sofort hinsetzen und immer da als Hook nehmen. Hook, also aus dem Englischen Haken, als Haken oder als Headline. Immer da schreit eigentlich nach einem eigenen Song. Immer da ist sehr schlau, sehr klug. Immer da zu sein ist Verlässlichkeit. Hat ein bisschen jetzt auch gerade mit meinen zurückliegenden 15 Monaten zu tun. Ich war immer da für meine Frau und ich sage dir, meine Frau wäre für mich auch immer da gewesen. Es ist etwas Schönes, was man fühlt. Das findet gerade immer mir, ich habe ja gehört ja jetzt zum ersten Mal, aber sofort löst das bei mir ein Gefühl aus. Es ist toll zu wissen, dass irgendjemand immer da ist, für dich immer da ist, dass ein Gedanke vorherrscht, der immer da ist, den man beherzigen kann, aus dem man Kraft schöpfen kann. Also immer da, da sollte man sich jetzt, ich werde das machen, sich schleunigst hinsetzen und dann einen Song draus machen.
Wie würde das, wenn wir können es ja mal live machen, wie würde das jetzt funktionieren? Da würdest du dir jetzt eine Melodie zu ausdenken oder würdest du jetzt erst texten? Wie können wir das bei immer da?
Ja, aber jetzt muss ich erstmal eine Textsammlung machen. Also, was ich jetzt erzählt habe, war ja schon nichts anderes, als eine Textsammlung zu machen. Immer da stellst du dir was vor, ist dein Partner, ist der immer für dich da. Dein Arbeitgeber, ist der wirklich immer für dich da? Du musst ja heute in wie viele Firmen gehen in die Insolvenz und dann ist Dinge Chef oder das Unternehmen, wo du deine Brötchen verdienst, plötzlich nimmi da. Das wäre nämlich das Pendant dazu. Nimmi da und immer da. Immer da ist besser. Ich würde weiter jetzt nach Bildern suchen, was immer da eigentlich bedeutet. Auch das Negative. Ich meine, Yin und Yang, deine Eltern beispielsweise, die waren immer da, die werden aber nicht immer da sein. Mit dem Gedanken musst du dich ja mal auseinandersetzen. Du merkst jetzt schon, ich habe das wirklich nicht überlegt, aber das rattert regelrecht in meinem Kopf. Zwei Worte, immer da, oder auf Hochdeutsch für unsere Zuhörer in Berlin und München, immer da. Da passiert was und damit muss man spielen und da was Gutes, durchaus Philosophisches draus machen. Und das Verrückte ist, das ist ein Thema, das verträgt beides. Nämlich die Ballade, also sehr nachträglich getragen, vielleicht sogar in Moll, aber auch Dur, immer da. Ich bin da, ich bin immer, immer da. Ich bin immer für dich da. Wäre Abtempo. Aber du kannst es auch als Ballade machen. Ja, war doch weht. Ob mich kannst du dich verlassen, denn ich bin immer da. Weiß der Geier.
Großartig.
So würde ich jetzt da dran gehen. Und dann musst du drüber schlafen, dann musst du auch mal mit jemandem drüber reden möglicherweise. Also ich bin dazu gewohnt, ich bin Teamplayer. Ich habe dann immer die Band kontaktiert und sage, hey Leute, da bei mir im Kopf wächst was da, also im positiven Sinne nicht. Da passiert gerade was. Hat jemand noch, wie seht ihr das? Dann kann es sein, dass ich sage, du hast ja nicht mehr alle, weil immer da, was soll der Quatsch. Hier würden die wahrscheinlich auch sagen, oh, Ja, das ist interessant. So ist Eleve Lang übrigens entstanden. Eleve Lang ist durch eine Faninitiative vom 1. FC Köln. Es gibt einen Fanclub, der heißt Eleve Lang. Und als er hört, er sich, was? Das ist ein Song. Und dann haben wir einen Song gemacht.
Eleve Lang will ich zu dir hier hüre, war ja, damals genau. Der Song. Das war also wirklich für den FC gedacht, weil das kann man ja auch rein als Liebeshymne hören. Ne?
Ja, so ist ja, hat sich auch entwickelt. Und wir müssen auch immer wieder in den Moderationen, auch heute noch meine Nachfolger, immer wieder betonen, nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Das Ding ist ursprünglich für den 1. FC Köln, so ist ja das Originalvideo auch zu verstehen. Aber das ist den Leuten egal, die sagen, oh, Eleve Lang, das ist ja die schönste Liebeserklärung, also zur Hochzeit wollen wir dieses Lied.
Also kann man sagen, wir haben jetzt schon über ein paar Hits gesprochen. Du hast selber den wunderschönen Satz gesagt, der Hit ist die Ausnahme, der Flop ist die Regel. Wie bist du dann in schweren Zeiten damit umgegangen? Du kennst das vielleicht als Künstler, dass du auch mal auf einer Bühne stehst, wo kein Publikum da ist, wo sich vielleicht abgewandt wird, wo mal gebuht wird. Gerade am Anfang könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich harte Arbeit ist. Ne? Was hilft dir in so schwierigen Zeiten?
Das Team. Also das ist ja das Schöne, wenn man in einer Band spielt, dann hat man immer noch shoulder to lean on oder to cry on. Man steht das gemeinsam durch. Das macht vieles im Leben auch leichter. Deswegen werden auch Ehen geschlossen. Das gilt auch für diesen Job, für die Musik. Das gilt auch für den Fußball. Ne? Ein Sieg lässt sich schöner feiern in der großen Gruppe. Die Niederlage lässt sich so besser ertragen. Wir haben natürlich eine Reihe von Flops abgeliefert. Aber wir hatten auch das große Glück, eben nicht nur ein One-Hit-Wonder zu gebären, sondern Gott sei Dank eine gute Handvoll Hits zu haben. Da gibt's bundesweite, weltweite, jetzt werden wahrscheinlich überall die Zuhörer ein bisschen große Augen gemacht werden. Ja, es gibt sogar, Höhne haben es geschafft, einen Welthit zu schaffen. Viva Colonia ist in, ich weiß nicht, wie viel Sprachen übersetzt worden. Viele Menschen wissen das gar nicht, aber die Engländer singen Viva Englandia, Viva Hollandia war sogar Nummer 1 Hit. Es gibt eine dänische Version, eine südafrikanische Version, eine kroatische, Viva Croatia und. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Aber Yin und Yang, wir haben auch schon, weil es gab ja ein Beispiel. Mit Ulala willst du eine Pizza? Das war ja so ein bisschen mein Einstieg und das war ja ein Stück Lebensqualität. Es gab auch Unkenrufer, die gesagt haben, was singen die ja für ein Blödsinn, da von der Pizza zu singen? Wie Banane ist das denn? Aber es ging gar nicht um die Pizza, es ging nur ums Lebensgefühl. Es ging um die Gastarbeiter, die vor Jahr und Tag nach Deutschland gekommen sind. Und heute gibt's diesen Begriff zumindest nicht mehr für Italiener. Der Italiener an der Ecke, Giovanni oder Antonio, in meinem Restaurant, das ist inzwischen kölsche Kultur oder in der Bundesrepublik. Und darauf aufbauend haben wir dann einen Song machen wollen, der so ein bisschen auch mit dieser italienischen Sprache spielt. Und da ging es um den Gedanken, dass eine Mutter sich um das Wohl ihres Kindes kümmert. Erstmal ein sehr ehrenvoller Gedanke. Der spiegelte sich wieder in der Formulierung Junge, muschese wasse. Also Junge, du musst was essen, damit du bei Kräften bleibst. Und das klingt auf Italienisch Junge, muschese wasse. Und das haben wir dann gesungen. Das hat kein Mensch verstanden. Die Leute haben uns angeguckt mit offenen Mündern. Und das ist so eine Situation, die du eben gemeint hast. Da stehst du auf der Bühne und da bist du froh, dass dann noch 5, 6 Leute mit dir da stehen, damit du das erträgst. Das Ding haben wir nie wieder gespielt.
So ist es gelaufen. Aha, okay.
Absolut, ja.
Wahnsinn. Ja, auch einer meiner Lieblingssongs, das ist eine Jodelade-He. Verstehst du, selbst als Kölner musst du da erstmal dreimal drüber nachdenken, was da jetzt gemeint ist. Ich weiß nicht, ob da auf dem Oktoberfest die Menschen eher denken, da wird gejodelt. Aber ich glaube, damit spielt ihr dann ja auch in diesen Liedern, ne?
Ja, also da war es diese Wortmalerei, ähnlich wie bei der Karawane, ne? Die Menschen außerhalb Kölns, selbst in Köln, die haben ja gedacht, die sind Kisraeli, dumme Klare. Verstehst du erstmal nicht. Du musst schwarz auf weiß vor dir sehen und dann musst du Kölsch sprechen können und auch verstehen können, um den Song zu verstehen. Und das Gleiche gilt auch für Jodelade. Hey, der ist auch so entstanden. Ich war mit dem Janus, wieder kommt der Janus ins Spiel, mit dem Janus in Obertauern als alte Beatles-Fans fahren wir natürlich Ski, da wo die Beatles Hilfe, also Help gedreht haben. Und wir kommen ins Hotel, das der Janus schon kannte und ich so, boah, das ist wohl eine Jodelade. Hey, da sagt er uns, was? Was hast du gerade gesagt? Das ja, ja, das klingt ja wie Jodeln. Ja, und dann war der Titel, der komplette Songtext schnell geschrieben. Hat eine Weile gedauert, aber irgendwann gab es sogar Plaketten. Also wie Michelin-Sterne wurden Plaketten verteilt für Kneipen, die sich rühmen durften, dass man ihnen attestiert, das wäre eine Jodelade. Hey.
Großartig, ich merke schon, du bist wirklich immer und überall kreativ. Das hört ja nirgendwo auf. Ist denn, wenn du jetzt schon so oft über den Janus gesprochen hast, ist es ja ein offenes Geheimnis, dass du da in Dünnwald Nord erstmal geboren wurdest.
Dünnwald Nord ist gut. Linie 4.
Richtig, genau. Da, wo die 4 endet. Ist der Janus auch so ein bisschen Grund, dass du dann letztlich mehr FC im Herzen hattest als Leverkusen?
Also zumindest ist das ansteckend und es ist auch faszinierend, weil es so total ehrlich ist. Und ich gebe ja zu, ich kam aus der anderen Fußballecke, weil ich eben den Rainer Kallmund persönlich kannte. Wir waren schon vor 40 Jahren befreundet. Seine Frau war Mitarbeiterin bei Bayer 04. Ich habe sogar meine erste Hochzeitsfeier, schon zum zweiten Mal verheiratet, damals im Clubheim von Bayer 04 gefeiert. Ich meine, das ist ja keine Schande, ich bin da geboren und ich die Jungs wie Jürgen Gelsdorf und viele andere, Harry Gnich war ein Nachbar, den kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr, aber da ist das naheliegend und zwangsläufig. Und der Kalle, der hat ja seine ersten zarten Gehversuche dann bei Bayern und viele, viele, viele Jahre gemacht. Also hatte ich eine persönliche Beziehung dazu. Als Journalist habe ich über den Verein geschrieben. Erich Ribbeck, der Sohn von Erich, ist Bassist. Also wir hatten da auch Beziehungspunkte, Berührungspunkte und haben uns dann auch mal privat getroffen. Also für mich war Bayern 04 ein Riesenthema. Aber irgendwann wanderten die alle ab. Ich bin nach Köln gegangen und über den Janus habe ich dann diesen Bezug zum ersten FC Köln. Harald, Toni Schumacher, ging bei der Band ein und aus und ich habe immer mehr hier reingerochen und ich fand das klasse. Das war alles so total familiär und deswegen habe ich ja Bayer 04 nicht verraten oder sonst irgendwas. Die Menschen, die ich kannte, waren gar nicht mehr da. Und hier waren plötzlich neue Freunde und so hat sich das entwickelt und da hat der Janus, um auf deine Frage zu antworten, ganz klar einen maßgeblichen Anteil. Obwohl der Janus auch fast derjenige gewesen wäre, der gekippt hätte, dass ich überhaupt zu den Hörern komme. Weil, also als ich damals bei der Audition, bei den ersten Tests, wer wird denn der neue Nachfolger oder der Nachfolger von Peter Horn, als ich zum Vorsingen kam und nicht astrein Kölsch gesungen habe, hat der erstmal gesagt, weißt du was, du Leverkusener Krat. Weil er ja FC-Fan war. Ja, du Leverkusener Krat, Jan, jetzt ist nur Husli, jetzt ist richtig Kölsch, kannst du wieder kommen, vielleicht. Aber er hat sich dann bekehren lassen und am Ende ist ja alles gut geworden und er hat mich bekehrt, ja.
Du hast ihn auf die richtige Seite geholt, dann gib uns doch jetzt mal ein bisschen Futter, was macht den FC vielleicht ein bisschen besser, sympathischer als die Nachbarn von der anderen Rheinseite? Was magst du am ersten FC Köln?
Ich freue mich erstmal über den Slogan spürbar anders. Und das ist ja nicht nur so dahingesagt, es ist ja wirklich spürbar. Jeder, der von außen auf den Verein guckt, der wird ja feststellen, ey, bei denen ist irgendwie die Welt in Ordnung, weil scheißegal, ob die gewinnen oder verlieren, die Hütte ist immer voll. Die fluchen zwar wie die Rohrspatzen, aber das ist ja, darf man ja auch, man darf ja, im Gegenteil, man sollte ja auch kritisch sein, aber wenn er drauf ankommt, sind sie da, echte Freunde, stehen zusammen, einen echten Freund erkennt man daran, dass er zu dir steht, obwohl er dich kennt, die reden auch schlecht über den FC Köln, ne? Die sagen, ja, typisch FC und das hier nur beim FC, einfach mal stumm wieder hey. Das ist ein absolutes Phänomen, das finde ich großartig und das findest du eben nicht überall. Der erste FC Köln ist ein gewachsener Verein. Als ich hier dazu gekommen war, hat er noch zu den wenigen Vereinen gehört, die noch nie abgestiegen waren. Leider hat sich das irgendwann geändert und auch Hamburg war ja dann irgendwann mal raus aus der Nummer. Also, wir auch immer, also der erste FC Köln bei allen Macken, die er hat, und die hat er, weiß ich. Und das sagt der Toni ja selber. In seinem Beitrag im 50 Jahre Hönerbuch hat er geschrieben, wie er zu den Hönern gekommen ist. Die Höner, das ist ja so ein wirrer Haufen, die gackern und laufen wie wild durch die Gegend. Und man blickt ja also richtig durch, was die eigentlich wollen, aber am Ende kommt irgendwas Gutes dann doch dabei raus. Ist genau wie beim ersten FC Köln. Ein wirrer Haufen, der viel dummes Zeug labert, aber am Ende kommt dann doch irgendwas Gutes bei raus. Also ist Herzensangelegenheit. Kann man auch nicht erklären. Und das sind die schönsten Dinge. Wie das Gefühl Köln kann man nicht erklären und das Gefühl FC Köln kann man, hat es oder man hat es nicht.
Kannst du dich noch an deinen ersten Stadionbesuch erinnern beim ersten FC Köln?
Nee, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Also bei mir ist es ja auch ein Kurzzeitgedächtnis. nein, es waren ja auch eine ganze Reihe von Besuchen im Stadion. Und wir haben live gespielt, wir haben dann irgendwann nochmal entschieden, so, weißt du, das bringt alles nichts. Die kriegen das einfach nicht hin. Wir müssen jetzt doch voll Playback spielen, weil das klingt wie Grütze. Das ging nicht. Also wir haben so viel erlebt, dass ich mich an den allerersten nicht erinnern kann. Ich weiß nur eins, wir sind niemals untergegangen, wir sind immer mit offenen Armen empfangen worden und es war immer ein erhebendes Gefühl und man hat uns auch etwas gelassen. Man hat uns immer, wenn wir dann die Hymne gespielt haben, auch nochmal gesagt, habt ihr noch was Neues, was auch nicht mit dem FC unbedingt zu tun haben musste. Auch Viva Colonia haben wir hier vorgestellt. Und dafür kann man eigentlich nur dankbar sein. Wir werden ja auch immer wieder zur Saisoneröffnung.
Ist ähnlich, aber nicht ganz dasselbe.
Ja, doch schon. Es sind schon echte Parallelitäten. Ja. Immer wieder eingeladen, das ist sehr, sehr schön und diese Freundschaften auch zu ehemaligen Spielern, die überdauern. Ich sagte ja, Dirk Lottner, wir telefonieren auch hin und wieder mal. Also das ist schon toll und das ist eine fantastische Geschichte und das kann nicht jeder von sich sagen. Das ist schon klasse.
Wenn du dich nicht an den ersten Moment erinnern kannst, vielleicht gibt es einen Moment, der dich am meisten geprägt hat im Stadion, im Umfeld des ersten FC Köln. Fällt dir da ein besonderer Moment ein, der über allem steht? In Beziehung mit dem FC?
Ja, natürlich gibt es eben so eine sehr spektakuläre Aktion. Damals waren wir noch bei der EMI Elektrola und es ging um ein Spiel, wo der FC gegen den FC Bayern gespielt hat. Und wir sind angefragt worden, ob wir vor Spielbeginn kurz ein paar Töne zum Besten geben werden. Dann haben wir gesagt, ja, kein Problem, machen wir. Aber dann kam eine TV-Anfrage. Und in unserem Vertrag stand mit EMI Elektrola, wenn eine TV-Anfrage kommt, die ist immer vorrangig zu behandeln, weil das ist nun mal das Kerngeschäft einer Plattengesellschaft. Das Medium Fernsehen ist ein Multiplikator sondergleichen. Also ihr müsst so einen Fernsehauftritt machen, weil danach verkaufen wir direkt wieder 100.000 Platten. Was nicht immer stimmt. Und es war das Jahr, in dem der Hannes, unser Bassist, gerade eingestiegen war. Der war gerade irgendwie 14 Tage bei der Band und wir mussten im WWF-Club auftreten. Und dann irgendwie rüber ins Stadion. Das wäre aber nicht gegangen, weil der WWF-Club hat irgendwie um 18 Uhr begonnen und 19:30 Uhr, glaube ich, sollte das Spiel sein. Und die Zuwegung zum Stadion, alle Straßen zu, Straßenbahnen und also auch nicht mit der Polizeieskorte oder so, hätte nicht funktioniert. Na, die Plattenfirma ist egal, Hubschrauber. So, was? WWF-Club an der Neusser Straße und dann, das ist ja ein Katzensprung, ja, egal, machen wir. Dann haben sie sich aber leider verkalkuliert, die haben einen Hubschrauber gebucht, der hätte irgendwie 1200 Mark D-Mark kosten sollen und die hätten das auch gemacht, aber war schon dunkel, war Winter und er hatte keine Nachtfluggenehmigung. Also mussten die von der Elektrola und der Manager, der ist deswegen geflogen, ne? nicht mit dem Hubschrauber geflogen, der ist rausgeflogen, musste der, weil überall waren Zusagen gemacht, beim WWF-Club und beim FC. Also musste der einen Hubschrauber mit Nachtfluggenehmigung und der saß in Kassel. Jetzt hatte der erstmal die Anreise von Kassel hierher. Dann ist er von Kassel zum WWF-Club geflogen. hat da brav gewartet. Wir waren in der Sendung und haben gesagt, tut uns bitte einen Gefallen, nimmt uns als ersten musikalischen Beitrag. Okay, Laufenberg, Frank Laufenberg sagt, und hier sind die Höhner mit Kumada. Das war der Titel, den wir in dem Jahr gespielt haben. Völlig bescheuert und überhaupt so ein Flop war das. Und dann sagte der, als wir fertig waren, so, die Höhner, die müssen jetzt sofort weiter, der Hubschrauber wartet schon. Publikum. Dann haben die uns aber so eine Steadicam mit auf den Weg gegeben. Steadicam ist so eine Kamera, die man schultern kann und wo dann irgendwelche Kabel helfen und Blut und Wasser schwitzen, weil sie mit dem Kabel hinterher müssen. Dann sind wir wirklich aus dem Studio rausgestürmt. Im Hof, im Innenhof stand der Hubschrauber mit laufenden Rotoren. Wir sind raus in diesen Hubschrauber eingestiegen. Die Kamera hat das alles mitgefilmt und ist auch gesendet worden. Und die Leute saßen im Publikum mit offenen Mündern, die Zuschauer zu Hause auch, dann sind wir hier hoch. Der Flug hat, ich glaube, nur 2 Minuten gedauert, aber aufsteigen und landen ist dann nochmal so jeweils 5 Minuten. Dann sind wir hinterm Stadion gelandet, waren irgendwie, keine Ahnung, 6:45, also 18:45 waren wir dann hier. Die Bühne war schon parat gemacht, so eine kleine Holzbühne. Raus, ich war mir damals schon die Hymne gespielt, ich weiß es gar nicht, ist ja über 30 Jahre her. Nee, da war noch nicht die Hymne.
Wahrscheinlich noch nicht.
Selbstständig für den FC Köln muss das gewesen sein. Jedenfalls sind wir raus, haben das Ding gespielt und der erste FC Köln hat an dem Tag 4:0 gegen Bayern München gewonnen. Also mehr geht nicht.
Sensationell.
Das war unfassbar. Also das ist etwas, was du nie vergessen in deinem Leben, das war unglaublich.
Eine wunderbare Geschichte. Wahnsinn, dass ein Helikopter und der 1. FC Köln bei dir im Gedächtnis ganz eng aneinander sind. Henning, wir haben eine weitere kleine Rubrik. Da schieße ich jetzt erstmal den Jingle für dich ab.
Ja.
Kabinengeflüster.
Kabinengeflüster ist die Rubrik, in der wir so ein bisschen durchs Schlüsselloch spinksen wollen. Normalerweise in die Mannschaftskabine rein. Jetzt bist du nicht in der Mannschaftskabine, aber wir können es vielleicht ein bisschen umtaufen ins Backstage-Geflüster, was man im Kölner Karneval vielleicht so hinter den Kulissen macht. Wir haben schon viel über Janus gesprochen. Wir klammern den mal bei der nächsten Frage aus. Wer ist denn bei allen deinen Musikerkollegen, bei allen kölschen Bands der größte FC-Fan von allen?
Du meinst jetzt nicht nur bei den Höhnern, sondern ganz allgemein. Ganz, ganz schwierig. Also ich weiß einen, der kein FC-Fan ist, der bekennender VfL Stuttgart-Fan ist, das ist Guido Kanz. Weil die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft, die sind alle aus dem Ländle. FC-Fans gibt's jede Menge. Also sowohl bei Brings, bei den Föhs, wer das jetzt im Einzelnen und so eingefleischt ist, wie den ich jetzt nicht mehr nennen soll, wieder hier alles weiß ich jetzt gar nicht. Aber da gibt es, also in der Musikszene Kölns gibt's da, glaube ich, durch die Bank fast ausschließlich FC-Fans. Also der größte Fan auch, Wolfgang Niedecken, ne? Das ist, ich weiß ja deshalb, weil der Disput innerhalb Babs, der war ja auch immer vorgegeben durch die Zeit von Klaus Häuser, mit dem ich übrigens zusammen in die Grundschule gegangen bin. Wir sind nur wenige Tage auseinander geboren und sind beide in Schlebusch zur Grundschule gegangen, haben auch eine Zeit lang mal ein bisschen Musik zusammen gemacht. Und da war ja auch das Dilemma, ne? Wolfgang Niedecken FC und der Klaus Häuser war immer Bayern 04 Leverkusen. Aber Wolfgang ist ein bekennender, absoluter FC-Fan, ja klar.
Dann notiere ich mir schon mal kurz, Guido Kanz kommt schon mal nicht in den Podcast. Ne? Nächste Frage, mit welchem aktiven oder ehemaligen FC-Spieler hast du den engsten Kontakt?
Toni Schumacher, also wir haben einen persönlichen Kontakt, wenn irgendwo FC-Stiftung irgendwas macht, dann ist der Toni immer mit als erster dabei und der hat einen tollen Text geschrieben für unser Jubiläumsbuch. Die Zeit, die wir auf der Bühne miteinander verbracht haben, das werden wir nie vergessen. Wir waren bei seinem Abschiedsspiel hier im Stadion und haben Tschüss Dünn gesungen auf die Melodie von Hey Jude. Wir waren in Istanbul dabei, damals auf Einladung von Marlies Schumacher, zu der wir auch noch einen sehr, sehr freundschaftlichen, persönlichen Kontakt haben. Also das ist der erste, wirklich, der mir da einfällt. Natürlich, die anderen sind eine ganze Reihe. Ich sag ja, der Dirk, um mal von den etwas Jüngeren zu sprechen, ja, es gibt eine ganze Reihe.
Was bist du denn eigentlich für ein Fußballgucker? Bist du so ein der Emotionale? Bist du der Ruhige? Der taktisch-analytische vielleicht? Oder bist du ein Schimpfer? Wie ist Henning Krautmacher beim Fußball gucken?
Also jetzt erwartet ja wohl keiner von mir, dass ich sage, ich bin der ruhige, besonnene. Nein, ich bin total impulsiv. Ich brülle rum, ich springe im Sessel auf oder wo ich gerade stehe und sitze und brülle auch mal laut Scheiße.
Kann mir bei uns nicht so oft vorkommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Hast du einen Lieblingsspieler beim FC?
Nein. Das ist ja auch, ich sage, ich bin ja selber ein Teamplayer und ich denke immer, es funktioniert nur im Team. Natürlich gibt es so persönliche Affinitäten, hat aber nichts mit den Spielstärken oder sonst irgendwas zu tun. Ich denke, das sollte man auch sauber trennen. Also eine Mannschaft ist eine Mannschaft und da sollte man niemanden hervorheben. Im Gegenteil, das kann zu Schwierigkeiten führen. Ich muss auch nicht mit jedem gut Freund sein. Das funktioniert auch nicht. Insofern ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das Wohl des Teams im Auge hat.
Wenn wir nochmal Backstage schauen, kannst du mir sagen, wann du das letzte Mal bei einem Auftritt so richtig nervös warst?
Ich bin eigentlich immer nervös gewesen, weil Nervosität hat nicht mit Angst zu tun oder oh, ich muss da jetzt raus auf die Bühne, sondern man nennt es ja auch Lampenfieber. Das hat was mit Respekt zu tun. Respekt vor dem Publikum, aber auch Respekt vor denen, die mit dir auf der Bühne stehen. Du stehst ja in einer gewissen Abhängigkeit. Und zwar eine gegenseitige. Wenn du Scheiße baust, dann sehen die anderen alt aus und umgekehrt. Das heißt, man muss sich aufeinander verlassen können. Und das bedingt einfach, dass man sich hoch konzentrieren muss. Und Konzentration ist eine Form von Energie. Und diese Energie kann nicht nur im klerikalen Sinne, kann Berge versetzen.
Henning Krautmacher, ein Zitat nach dem nächsten, was man hier rausziehen kann. Wir sind ja ein mitgliedergeführter Verein, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Das heißt, unsere Fans sollen partizipieren. Entsprechend haben wir unsere Fans auch mal aufgefordert, eine Frage an dich zu stellen, an Henning. Und wir haben uns eine rausgepickt, die kommt von, bisschen schwer vorzulesen, Tims Merm. Der fragt dich, was bedeutet es dir, wenn 50.000 Fans dein Lied im Stadion singen?
Gänsehaut. Das ist ja ein Geschenk. Das ist nicht selbstverständlich. Und es hört nicht auf. Ich habe diese Gänsehaut jedes Mal aufs Neue. Trotzdem will ich auch da ganz bewusst mit umgehen. Also ich erhebe keinerlei Ansprüche. Im Gegenteil, ich finde es sogar toll, dass dieses Lied wirklich adaptiert worden ist, angenommen worden ist, von den Leuten verinnerlicht wird und als ihres empfunden wird. Und wenn sie alle singen, ist das größte Geschenk, was man einem machen kann.
Wie gehst du denn damit um? Wir haben jetzt schon über schlechte Zeiten gesprochen. In eurer Hymne heißt es ja auch Durch it für. Gibt's Musik, die dir hilft? Hörst du Musik als Therapie? Was hörst du, wenn du durch schlechte Zeiten gehst?
Ich verarbeite alles mit Musik. Diese zurückliegenden 15 Monate haben natürlich auch einen kreativen Output gehabt in Bezug auf die Krankheit, die Anke da gerade eigentlich immer noch übersteht. Ich sage immer, wir sind noch nicht an Spitzbackes vorbei, ihr geht's gut. Der Krebs ist auch besiegt, um das auch mal klar zu sagen, aber die Ärzte sind da vorsichtiger. Ärzte sagen immer erst, nee, 5 Jahre regelmäßig weiter kontrollieren. In 5 Jahren sind wir dann bereit zu sagen, okay, ja, der Krebs ist besiegt. Wir sagen, es gibt keine Metastasen, es gibt keine Anzeichen dafür. Muss man auch, sonst wird das Leben ganz, ganz schwer. Und so etwas verarbeite ich in Texten und auch in Kompositionen. Es gibt gleich 2 Songs, die ich geschrieben habe, die aber keiner kennt. Oder nur der ganz, ganz enge innerfamiliäre Kreis, die ich für mich und auch für meine Frau geschrieben habe und die ich mir jetzt zwischendurch auch mal vornehme. Und ich habe sie sogar in einem Fall sogar als Videoclip schon fertig geschnitten. Und ich gucke mir auch die zurückliegenden Bilder an mit Glatzkopf, also nicht ich, sondern meine Frau, CT in die Röhre und Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme und Chemotherapie und all diese Dinge. Das ist mitunter hart und da fließt auch schon mal die eine oder andere Träne. Aber das muss auch sein. Das sind alles Ventile. Ich glaube ganz fest, dass auch Musik Berge versetzen kann. Musik kann sehr, sehr hilfreich sein. Im Guten wie im Schlechten.
Hast du einen Tipp, was man im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Stadion hören kann, was wir als Fans hören können. Vielleicht ein alter Höhner-Song, wo du sagst, so, und damit gehen wir jetzt auch durch schwierigere Zeiten.
Ja gut, da hältst du immer die Allerheilwaffe. Das war immer für mich quasi das Indikativ der Höhner. Echte Freunde stehen zusammen. Wir haben das auch gelebt immer. Und das ist auch jetzt mit der neuen Band so. Da haben sich neue echte Freunde jetzt getroffen. Stand zusammen, so wie eine J und Pott. Also das, bei der Gelegenheit will ich auch nochmal diese Metapher, dieses Bild erklären. Weil Bilder sind immer das Wichtigste im Leben, weil also muss man da nicht lesen können. Wie eine J und Pott bedeutet, in der Familie, im Mittelalter, war es immer so, dass die Familie zu den Mahlzeiten um einen Tisch gesessen hat, und damals waren sie noch etwas kinderreicher als heute, das Familienoberhaupt, der Vater und die Mutter, es stand in der Mitte ein großer Topf und es gab einen Löffel, und der Vater durfte anfangen und hat den Löffel immer weitergegeben, und dann und alle haben vor dem Essen zu einem Gott gebetet und aus einem Topf, aus einem Pott gegessen. Ein größeres Gemeinschaftsgefühl kann es nicht geben. Das ist das stärkste Bild, was ich mir überhaupt vorstellen kann, wenn es um Gemeinschaftsgefühl geht. Und da kommt auch der Begriff her, den Löffel abgeben. Wenn der Vater dann verstirbt, der hat der Löffel abgegeben, weil er ist nicht mehr da. Er gibt den an die Mutter oder an den Erstgeborenen, wie auch immer, weiter. Da kommen diese Bilder her. Und das ist das stärkste Bild, was man sich vorstellen kann. Und deswegen ist dieses Lied, das ja mitunter auch so einen karnevalistischen Anstrich hat, aber das stimmt nicht. Das ist ein lebensbejahender Rhythmus und auch eine Melodie in Dur, also auch lebensbejahend, und eine Botschaft, die dir auch in schweren Stunden hilft. Also glaubt jetzt kein Mensch, dass so ein Karnevalsklassiker plötzlich avanciert zu einem psychologischen Hilfsmittel.
Henning, viel mehr ist dem gar nicht hinzuzufügen. Dann lass uns langsam gegen Ende des Podcasts noch in die letzte Rubrik kommen.
Ja.
90 plus 3. Die Nachspielzeit.
Die Nachspielzeit sind nicht 3 Minuten vom vierten Offiziellen, sondern 3 Fragen, die sich hier an jeden Gast gleichermaßen richten. Die erste Frage ist so einfach wie genial. Was machst du heute noch so?
Jetzt gleich geht's los zur Probe von Himmel und Kölle. Da werde ich auf Herz und Nieren geprüft, ob ich überhaupt im Musical-Team fähig bin. Weil da geht's anders als in meiner Zeit zuvor, um auf Stichwort zu reagieren. Wenn ich das Stichwort nicht liefere und kein Stichwort bekomme, dann gerät alles aus den Fugen und nichts ist mehr im Fluss. Das muss ich erstmal unter Beweis stellen, glaube ich aber zu können.
Das traue ich dir auch zu. Henning, was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Ich werde ganz, ganz stark daran arbeiten, was mir meine Mutter immer mit auf den Weg gegeben hat, jetzt zu beginnen, Maß zu halten. Ich werde versuchen, ruhiger zu werden. Ich werde nichts mehr über das Knie brechen. Ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Und wenn es mir dann gelingt, diesen Roman, der da in meinem Kopf rumschwebt, noch zu Ende zu bringen, dann ist alles gut. Es wird auch nur einen geben. Ich werde auch nicht und führe mich nicht in Versuchung, jetzt noch zum Krimi-Autor werden. Nein, einen werde ich, aber der muss auch aus dem Kopf. Das muss einfach sein.
Ich freue mich drauf. Zum Abschluss, Henning, was ist für dich der erste FC Köln?
Ein Gefühl. Wenn es nicht Hey Kölle, du bist hier für gäbe, dann würde ich wahrscheinlich mich hinsetzen und einen Song schreiben, Hey FC, du bist hier für. Etwas, was man nicht beschreiben kann, was man erleben muss, und erst wenn man es selber erlebt hat und dann auch der Überzeugung ist, ja, jetzt verstehe ich, dann kann man sich auch FC verändern.
Wir freuen uns auf den Immer-Dort-Titelsong, wenn du dich gleich direkt vor nicht mehr das Notizbuch, sondern das Handy setzt und was Neues komponierst. Vielen Dank, war mir eine sehr schöne Erfahrung, tolle Begegnung. Ich wünsche dir alles Jode und danke dir fürs Kommen.
Niklas, ich bedanke mich ebenfalls. Und alle, die jetzt zuhören, ihr könnt jetzt in Ruhe abschalten und die Schwarzschnüsse hört jetzt ab.
Maret Jod, Henning.
Tschüss zusammen.
Erster FC Köln, der Podcast.
überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.